Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hast dafür dich mit Gaunern und Ganoven beschäftigt? Und Lothar, was meinst du, laufen hier viele Gauner und Ganoven rum? Abgesehen von den Verlegern vielleicht manchmal.
Also die sowieso, die wollen wir jetzt mal nicht mitzählen, aber ansonsten garantiert. Und das Schlimme ist ja eigentlich, Ganoven, also Betrüger, gerade die Betrüger, kann man ja nicht am Aussehen ausmachen. Also ich will es mal so formulieren, hatten Betrüger fettige Haare, ja, Klamotten, die nach sonst was aussehen, eine Zahnlücke hier vorne, riecht aus dem Mund, hat er keinen Erfolg. Aber kommt er mit Schlips und Kragen, lächelt freundlich, kann charmant plaudern, dann hat er Aussichten bis zum Es-geht-nicht-mehr und kann sich also die Taschen voll machen und innen die Taschen leer. Und das ist so mein Klientel, mit dem ich mich abgebe.
Also sowas wie ich jetzt hier, so Jacques, freundlich.
Grenzwertig, weil dein Drei-Tage-Bart, das ist schon... Also ich habe es probiert mit Drei-Tage-Bart, aber glatt rasiert, haben die Leute mir Geld ohne Ende gegeben. Nein, natürlich nicht. Das ist.
Aber ich muss, ab Montag rasiere ich mich, versprochen. Ja. Lothar, du hast 199 Fälle in deinem Buch vorgestellt, die Tricks der Gauner und Ganoven.
Ja.
Wir haben als Verlag haben wir immer natürlich eine gewisse Auflagenhöhe, aber schon die erste Auflage war relativ schnell vergriffen, weil du bist ziemlich nah dran an der ganzen Geschichte. Ja. Du hast ja auch Radiosendungen, du bist öfters in der Zeitung, du warnst die Leute.
Richtig,
und,
wie verrückt.
Und ich hatte
nützt
das,
alles nicht.
Ja, ja, und ich hatte das Gefühl, dass als ich das Buch gelesen habe, ist bei mir wieder das alte Misstrauen hochgekocht. Werden die Leute wegen ihrer Gutmütigkeit bestraft?
Also ich muss mal wirklich sagen, das ist das, was mir am meisten wehtut, dass diese Menschen mit dem gestörten Verhältnis zum Eigentum anderer, die also unser Eins, so wie wir hier sind, übers Ohr hauen, dass die letztendlich dafür sorgen, dass wir immer mehr Abstand zu anderen halten, dass die Hilfsbereitschaft verloren geht, dass man sich mit dem Ellbogen durchsetzt, dass man die Tür sofort wieder zumacht, wenn da irgendeiner was will. Und das betrübt mich so ein kleines bisschen. Und ich habe es auch so im Vorwort mal ein bisschen reingefasst in diesem Buch und habe gesagt, liebe Leute, lasst euch bitteschön den guten Willen und die Hilfsbereitschaft nicht nehmen. Aber habt eine gesunde Portion Misstrauen anderen gegenüber. Und das kann man auch mit Höflichkeit machen. Also eine gewisse Distanz bewahren. Nicht nur die eine Hand oder den einen Arm Abstand, sondern auch ansonsten seelisch ein bisschen Distanz wahren. Und trotzdem auf seinen Bauch hören. Wenn der Bauch nämlich irgendwann sagt, ich weiß zwar nicht, was der davon hat und wie der da zu seinem Gewinn kommen möchte, aber mein Bauch sagt mir irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn dieses Gefühl da ist, dann lehnen Sie lieber ab, als dass Sie sich auf irgendeinen Deal einlassen, der Ihnen letztendlich dann einen richtigen Schaden zufügt.
Wir hatten erst vor einigen Wochen bei uns in Arnstadt, ich komme aus dem schönen Thüringen, hatten wir so einen Fall, der Enkeltrick. Wir denken alle, Gott, da fällt doch keiner mehr drauf rein, aber prompt. Ja. Hat der ältere Mann dann doch, ich glaube, 40.000 Euro. Ich frage mich manchmal, wo die, wo unsere Rentner so viel Geld haben. Ja, ne? Aber jedenfalls 40.000 Euro und es war der Enkeltrick.
Ich will es mal so sagen, gerade viele, wir reden immer so von Altersarmut, das existiert wirklich, das gibt es wirklich. Aber es gibt wirklich viele ältere Menschen, die nicht mal Professor oder Verleger oder sowas waren und haben trotzdem keine Million zu Hause, sondern haben aber trotzdem 40.000, 50.000, 60.000 auf dem Konto. Und die sind dann auch gern mal bereit, für einen guten Verwandten oder Bekannten das Geld rauszurücken. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn ich sage Enkeltrick, dann sagen sie alle Oberkante, Unterlippe. Also das geht doch eigentlich gar nicht mehr. Man hat so viel davon gesprochen. Und der übliche Enkeltrick ist ja, hallo Oma, ich bin's. Und dann, ach ja, du. Und dann überlegt man, das kann nur der Detlef sein. Und dann ist das natürlich der Detlef. Und dann ist man gern bereit, für den Detlef mal Geld raus. Das ist der Klassiker. Das haben sich aber viele Menschen schon gemerkt und die fallen da nicht mehr drauf rein auf diesen Trick. Und da gibt es eben eine andere Variante, eine Abwandlung des Enkeltricks. Und wenn ich Ihnen diese Geschichte kurz, darf ich, habe ich so viel Zeit?
Lothar, hast du, ich setze mich da
setz dich mal hin. Ja, also wenn ich Ihnen diese Geschichte kurz, der ist 3 Tage oder 4 Tage hier, ich bin bloß heute hier, deshalb darf der sich jetzt auch hinsetzen. Also wenn ich Ihnen diese Geschichte erzähle, werden Sie vielleicht verstehen, dass das gar nicht so einfach ist, sowas zu unterscheiden. Stellen Sie sich mal vor, bei einer älteren Dame gibt es einen Anruf und da sagt einer, schönen guten Tag, Frau Müller. Müller, klar, hat er aus dem Telefonbuch. Hier ist Rechtsanwalt Kuddelwitz aus Halle. Da kriegt man erstmal einen Schrecken. Rechtsanwalt ruft bei einer älteren Dame an. Sie werden entschuldigen, aber ich muss Ihnen etwas mitteilen, was nicht so schön ist. Bloß, ich muss sicher sein, dass ich auch bei der richtigen Person bin. Sie haben einen Enkel? Ja. Damit ich das auch nicht irgendjemandem Verkehrten anvertraue, was ich dort weiß, würden Sie so freundlich sein und sagen, wie der Enkel heißt? Ja, das ist der Dennis Kopke. Ja, genau, um den Dennis geht's. Also Sie haben schon gemerkt, sie hat alles rausgegeben, was sie eigentlich nicht rausgeben darf. Und dann kommt die Geschichte. Also der Dennis ist in Halle unterwegs gewesen mit seinem Auto und hat einen Verkehrsunfall gebaut. Er ist leicht verletzt, aber die beiden, die er angefahren hat, sind schwer verletzt. Die sind jetzt alle mal im Krankenhaus. Und nun kommt das Schlimme. Der Danny war unter Alkoholeinfluss unterwegs. Und jetzt ist die Polizei im Krankenhaus und so wie der behandelt ist, werden die ihn sofort in Untersuchungshaft nehmen. Das ist absoluter Quatsch, würde nicht gehen. Aber können Sie sich vorstellen, was mit der älteren Dame da passiert? Erregt bis zum es geht nicht mehr. Sie kennen das ja sicherlich vom Film. Also man hat immer noch die Möglichkeit, einen Anruf zu tätigen. Und da hat er mich als seinen Rechtsanwalt angerufen und hat mich gebeten, bei Ihnen zu fragen, ob Sie bereit wären, 4.000 Euro Kaution herauszugeben. Sie können mir glauben, die alte Dame ist so froh, dass sie ihrem Enkelkind da helfen kann. Und es kommt noch eins dazu. Um Gottes Willen, wenn das seine Mutti erfährt oder sein Vati erfährt. Also sagst du am besten gar nichts, damit der Junge nicht noch mehr Ärger hat. Und das ist das, worauf diese Betrüger dann ganz einfach reißen. Da kommt natürlich nicht der Enkel oder sonst wer, sondern es kommt die Rechtsanwaltsgehilfin und die nimmt dann dieses Geld mit. Ihnen passiert das jetzt nicht mehr, das weiß ich ganz genau, weil Sie meine Geschichte kennen.
Lothar, das ist so lebensnah, aber auch abstrus. Aber ich habe es heute früh erst wieder gelesen. Ich glaube, auch in Gera ist wieder ein älterer Mann auch auf so eine Geschichte reingefallen. Jetzt gibt es ja aber auch Kollegen von dir. Also nicht wirklich Kollegen, sondern Polizisten, die bei den Leuten anrufen.
Die habe ich besonders gern.
Und letztens, das sind auch Leute dann vom BKA. Was haben die denn für Nummern drauf?
Also es ist unvorstellbar. Solche Täter bauen manchmal riesengroße Legenden auf. Und dieses übliche, standardmäßige ist ja, die rufen an bei jemanden, wissen natürlich aufgrund der Auskunft aus dem Telefonbuch auch, wo diese Leute wohnen, sind meistens sogar in unmittelbarer Nähe schon und sagen, ja, hallo, schönen guten Tag, Frau Meier, wir haben gerade einen Täter gestellt, der ist unterwegs gewesen und hat mehrere Einbrüche in verschiedenen Häusern gemacht. Und der soll nach seinen Auskünften auch bei Ihnen gewesen sein. Haben Sie da irgendwas festgestellt? Nee, habe ich nicht. Passen Sie auf, wir müssen ganz sicher gehen, da kommt gleich ein Kriminaltechniker zu Ihnen und der wird das mal untersuchen. Und ruckzuck klingelt es an der Tür und dann sagt dann jemand, ja, Kripo, Sie haben da gerade mit meinem Kollegen, jawohl, und, ist bei Ihnen was weg? Nein, dürfte ich mal sehen, wo Sie Ihren Schmuck aufbewahren oder wo Sie Ihr Geld aufbewahren? Und natürlich zeigen die Leute das dann immer. Und jetzt kommt das eine, das Geld ist alles noch da. Und dann sagt der Kriminalbeamte, der Angebliche, der dann dort ist, sagt er, ja, wissen Sie was, das Schlimme an diesem Täter ist, der tauscht echtes Geld immer gegen Falschgeld aus. Also das, was Sie da zu liegen haben, kann mit großer Wahrscheinlichkeit Falschgeld sein. Ich nehme das mal mit zur Überprüfung, Sie kriegen natürlich eine Quittung von mir und dann läuft das Ganze gut. Also so kann es laufen. Das war jetzt schon wieder eine ältere Dame. Wenn ich jetzt mal so einen Berufsschullehrer nehme, der gerade frisch in Pension gegangen ist, so alt ist ja immer relativ, ja. Also ich bin zum Beispiel, ja, aber der Berufsschullehrer ist gegenüber bloß ein paar Jahre jünger gewesen. Der hat einen Anruf bekommen. Und jetzt muss ich mal so sagen, also einfache Methoden, die Täter anwenden, mit denen kommen sie manchmal an einer bestimmten Stelle zum Erfolg. Wenn dann aber derjenige, den sie ansprechen, das Ding erkennt, dann wechseln die sofort und haben noch eine andere Legende drauf. Und das, was ich jetzt erzähle, das trifft da genau zu. Da gab es also einen Anruf von einem Rechtsanwaltsbüro aus Hamburg. Also der Rechtsanwalt Y hat bei dem Herrn angerufen und sagt, ach, ist das schön, dass ich Sie gerade mal jetzt am Telefon habe. Wir haben schon ein Vierteljahr lang versucht, Sie schriftlich zu erreichen, aber die Briefe sind immer wieder zurückgekommen. Ja, wieso, was wollen Sie von mir hier so? Ja, Sie haben gewonnen, und zwar haben Sie in der spanischen Lotterie gewonnen, 32 Millionen Euro. Da hat er gesagt, naja, schönen Dank, aber ich habe nie in einer spanischen Lotterie mitgespielt. Ja, das brauchen Sie auch nicht, hat der Rechtsanwalt dann erklärt. Das ist folgendermaßen, da gibt es ein Unternehmen in Spanien, die suchen sich europaweit Adressen raus und setzen auf diese Leute. Weil es so viele sind, brauchen die nicht pro Lottoschein 10 Euro bezahlen, sondern nur 50 Cent. Also erreichen die eine ganze Menge. Das heißt natürlich auch, dass viele, 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 für die gesetzt wurde, nicht gewinnen. Aber diejenigen, die gewinnen, die kriegen natürlich einen richtigen Batzen Geld. Und sie haben diese 32 Millionen. Und ich muss Ihnen noch sagen, natürlich, 10% davon behält dieses Unternehmen und dann gibt es noch 5%, die weggehen für gemeinnützige Zwecke. Das hat also schon mal so einen richtig guten Touch. Das ist schön, sagt er, dann schicken Sie mir mal das Geld her. So einfach geht das nicht, weil wir haben sie ja nicht erreicht. Also musste dieses Geld über ein Vierteljahr lang in einem Koffer bei einem Sicherheitsunternehmen deponiert werden. Und um das von dem Sicherheitsunternehmen wieder einzulösen, müssten sie uns jetzt 4.000 Euro überweisen. Na, da hat der Berufsschullehrer gesagt, ja, irgendwie habe ich auf diese Ecke gewartet und jetzt können Sie es mal beim anderen versuchen, aber nicht bei mir. Aufgelegt. Ich hätte Ihnen die Geschichte nicht erzählt, wenn die jetzt zu Ende wäre. 5 Minuten später klingelt das Telefon erneut bei ihm und es meldet sich jemand, Bundeskriminalamt, Hauptkommissar Möhr. Sie werden entschuldigen, dass ich Sie jetzt anrufe. Sie werden sich vielleicht auch wundern, dass ich jetzt anrufe. Aber wir sind an der Betrügerbande auf der Spur. Und zwar geht es um eine Rechtsanwaltskanzlei in Hamburg. Und wir haben bei denen eine Telefonüberwachung. Und da haben wir natürlich das ganze Gespräch, was Sie jetzt geführt haben, mitgehört. Sie wissen ja, wie das so ist. Wir wollen die gerne hinter Gittern bringen. Aber dazu brauchen wir die Mithilfe der Bevölkerung. Ohne Beweise geht es nicht. Ich garantiere Ihnen, dieser Mann ruft bestimmt nochmal an. Sollte der nochmal anrufen, bitte, bitte, sagen Sie zu, dass Sie dem die 4.000 Euro überweisen und machen Sie das auch. Wir schneiden alles mit, wir schneiden alles mit. Und am nächsten Tag haben Sie von uns, vom BKA, das Geld gleich wieder auf Ihrem Konto. Na, was soll ich sagen, der hat's gemacht. So viel dazu, ja?
Also Lothar, willst du uns jetzt damit sagen, traue niemals dem BKA? Also wenn es bei dir zu Hause anruft. Oder würde das BKA bei dir ja nicht zu Hause anrufen bei uns? Die würden doch ja nicht anrufen.
Ich würde, nee, das BKA ruft ganz bestimmt nicht an.
Das ruft bestimmt nicht an.
Die Polizei kann schon mal anrufen, aber die wird da keine großen Auskünfte von Ihnen haben wollen. Und schon gar nicht wird die Polizei wollen, dass Sie Geld irgendwohin überweisen. Aber sag mal, weißt du überhaupt, wie man den echten Polizisten von einem unechten unterscheidet, wenn da so ein Kriminalist vor dir steht? Wüsstest du es? Ich meine, du hast ja mein Buch schon streckenweise gelesen, aber denke noch nicht alles. Sag mal nein.
Also ich würde, man erkennt ihn nicht. Ein Verwandter von mir ist verdeckter Ermittler, der sieht aus wie ein Punk.
Ja,
fällt doch nicht auf.
Aber der hat
Bart und richtig die Haare und so, ist dann auch in der...
Aber der wird sich dann auch nicht ausweisen. Der wird nicht sagen, ich bin verdeckter Ermittler.
Der weiß sich auch nicht aus.
Kommt ja nicht so gut, kommt ja nicht so gut an. Aber würden Sie es zum Beispiel wissen?
Nein.
Aber jetzt, Sie wissen, ja. Haben Sie eine Vorstellung, wie man den Echten von dem Unechten...
Am Ausweis.
Und wie sieht der Ausweis?
Kommt drauf an, wo jetzt im Bundesland ist.
Genau, da hat er es mir schon gesagt. Also sinnigerweise haben wir in unserer bunten Republik, in jedem Bundesland hat die Polizei andere Ausweise. Also brauchen wir gar nicht zu erzählen, wie so ein Ausweis auszusehen hat. Und außerdem sind diese Ausweise alle im Internet zu finden. Wer dann also will, druckt sich so einen Ausweis aus und kann sich damit vorstellen. Aber ich werde Ihnen jetzt mal was mit auf den Weg gehen, was Sie machen können. Polizeibeamte in Zivil sind verpflichtet, wenn sie irgendetwas von Ihnen wollen, sich mit dem Tagesgruß auszuweisen, also schönen guten Morgen. Wenn es Abend ist und der sagt guten Morgen, wissen Sie gleich, ist ein Betrüger. Nee, Quatsch, aber schönen guten Morgen. Hauptwachtmeister Müller, bei mir heißen die alle Meier oder Müller, Hauptwachtmeister Müller. Und dann muss der Ihnen ungefragt und unsinnigerweise sagt die Dienstvorschrift, die Dienstmarke der Kriminalpolizei, kennen Sie, ist ein Blechding, ja? Dienstmarke vorzeigen oder den Dienstausweis. Also zur Marke möchte ich erstmal sagen, vergessen Sie das. Erstmal hat gar nicht jeder Kriminalist eine Marke, weil das ist so eine Kriminalmarke ist ein Potenzverstärker. Weil das ist so ein geiles Gefühl, Kripo, die so. Aber ansonsten kann man sagen, haben Sie denn keinen Dienstausweis? Und dann sollten Sie sich den Dienstausweis dieses Kriminalisten richtig gut angucken. Da muss also sein Name draufstehen. Sein Bild drauf sein und das Foto muss auch wirklich übereinstimmen mit dem. Und dann lesen Sie ihm durch, Hauptwachtmeister Müller. Und dann dürfen Sie dem Hauptwachtmeister Müller sagen, ich habe noch nie einen Dienstausweis der Polizei gesehen. Und Sie selber wissen ja am besten, wie viele Betrüger unterwegs sind. Wenn Sie mir freundlicherweise mal zu Ihrem Dienstausweis Ihren Führerschein oder Ihren Personalausweis zeigen würden, dann weiß ich doch, ob der echt ist oder nicht. Und Sie können mir glauben, das haut hin. Wenn der jetzt anfängt zu schimpfen und sagt, wenn Sie das nicht wollen, dann laden wir Sie ihm vor, dann müssen Sie eben zur Dienststelle kommen und so. Und dann können Sie gleich die 110 wählen, weil das ist garantiert ein Betrüger. Und sollte er, es gibt raffinierte Täter, es gibt aber natürlich auch einige, die sind recht einfach strukturiert. Die haben da, wo wir die Windungen im Gehirn haben, haben die einen Strang. Da kommt es zu entsprechenden Fehlleistungen. Und so einer könnte schon mal seinen echten Namen auf einen gefälschten Dienstausweis schreiben.
aber dann wissen wir ja wenigstens, wie er heißt, nicht?
Ja. Lothar, du hast auf deinem Buchcover ein lustiges Bild drauf. Das ist eine gut aussehende junge Dame mit einem kurzen Minirock. Ein älterer Herr, der ihr da ein Bündel Scheine überreicht. Also ich sehe da schon so geschlechterspezifisch eine gewisse Geschichte, was da irgendwie passieren könnte.
Die spielt mit ihren Reizen, das ist eindeutig.
Und die junge Frau hier in der Sprechblase ist ein Baby, das schreit.
Das Baby.
Und was ist denn das für eine Story hier? Was passiert denn gerade jetzt hier mit ihm hier?
Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass in diesem Buch sehr, sehr viele Cartoons sind. Und ich finde die so genial, weil... Ich habe natürlich die Geschichten alle drauf gehabt, ich konnte die erzählen, ich habe die erlebt, ich habe teilweise Anzeigen dazu aufgenommen. Aber unser Cartoonist, der Sven Kirchner aus Erfurt, der hat dann das gemacht und hat mir das so zugeschickt. Ich musste über meine eigenen Geschichten lachen, als ich das gesehen habe, wie er das mit den Augen eines Cartoonisten gesehen hat. Und hier ist wirklich diese junge, reizvolle Frau mit den, du hast noch ja nicht von den Kniescheiben gesagt, die Kniescheiben sind geil, würde ich sagen. Aber Sie gucken sich jetzt alle an, wenn Sie nachher das Buch holen, am Stand von Kirchschlager. Die Geschichte ist folgende. Diese junge Dame, nicht nur die, sondern mehrere, das klappt allerdings nur, wenn man wirklich junge Dame ist, als ältere ist das immer die so, die ist in Bereichen, in denen gewohnt und außerdem Gewerbe noch mit gewesen ist, rumgegangen und hat dann bei Gewerbetreibenden geklingelt und hat eine fürchterliche Geschichte erzählt. Ihr ist die Tür zugefallen und ihr Baby ist dort drin, das ist das Babychen. Und jetzt hat sie angerufen bei dem Schlüsseldienst und der Schlüsseldienst hat gesagt, er kommt aber gleich vorweg 250 Euro in die Hand und das andere kommt dann noch mit dazu und sie hat kein Bargeld und weil sie doch gerade erst neu hier ist, kennt sie auch noch keine Nachbarn und ob nicht vielleicht derjenige, weil wir sehen uns ja demnächst, die Männer haben der Geld gegeben ohne Ende. Und da kommen wir jetzt gleich mal zu dem Ding. Ja.
Und die Steigerung der Geschichte war noch bei deinem einen Vortrag, den ich in Magdeburg erleben durfte, wo sie dann zu ihm gesagt hat, ja, vorhin hat das Baby noch geschrien und jetzt schreit es nicht mehr.
Richtig, richtig, richtig. Also wer
das dann, Baby schreit nicht mehr.
Wer dann
junge sofort. Frau, wie viel Geld brauchen Sie? Ja, und wir Männer, glauben Sie es mir, wir zücken das Popmoney und geben ihr das... Ja. Geld. Also mit weiblichen Reizen, sind das so Verbrecher, Ganoven, Banden, sind die schauspielerische Talente oder wie gehen die vor? Gehen die richtig organisiert vor oder
ja,
sind das so? Ist das ein Lehrbuch?
Ja, auf dieses Stichwort habe ich die ganze Zeit schon gewartet. Ja? Wenn ich da 199 authentische Kriminalfälle reingeschrieben habe, dann sind das natürlich auch 199 Anleitungen zum Handeln. Deshalb habe ich mich auch entschieden, nur vor wirklich seriösen, glaubwürdigem Publikum, wie Sie es jetzt hier sind, diese Sachen preiszugeben. Aber ich muss ganz mal nebenbei sagen, es ist meinem Verleger gelungen und deshalb danke ich den Michael auch. Der hat also zähe Verhandlungen mit den Justizministern der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geführt und hat es tatsächlich geschafft, dass die also dieses Buch als Pflichtliteratur in alle Strafvollzugsanstalten bringen, weil, nee, Quatsch, das stimmt nicht so. Also da hätte ich vielleicht ein paar Bedenken, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich mich mal so umschaue, wir sind ja alle, fast alle unwesentlich über das Alter der Pubertät hinaus. Ja. Und mit den Renten ist es ja auch manchmal nicht so richtig goldig. Da könnte man schon auf die Idee kommen, oh, das ist eine geile Methode, das versuchst du doch einfach mal so. Bitte tun Sie es nicht. Und wenn Sie es tun, Sie werden erwischt, aber nicht sagen, dass Sie es aus meinem Buch haben, weil das wär mir sowas von peinlich. Also es soll keine Anleitung zum Handeln sein, sondern es soll Sie einfach schützen davor, Opfer einer Straftat zu werden. Und deshalb heißt das auch ein sinnvoller und humoristischer Ratgeber, weil ich habe das so ein bisschen mit einem Augenzwinkern geschrieben. Und Ratgeber haben es ja eigentlich immer so an sich, dass da steht so der kurze Sachverhalt und dann steht Punkt 1 bis Punkt 10, was Sie alles so beachten müssen. Und meine Erfahrung sagt, das liest sich kein Mensch durch. Und es merkt sich auch keiner. Deshalb werden Sie das bei mir nicht finden, sondern ich habe nach einer Geschichte, die Sie in 2 bis 3 Minuten durchgelesen haben, habe ich dann immer so einen Satz drunter, der das Ganze so zusammenfasst und doch mit ein bisschen mit dem Augenzwinkern ist. Ich denke da zum Beispiel an so einen, der sich als religiöser Jude ausgegeben hat und dann wirklich mit viel Scham es geschafft hat, von älteren Menschen bis zu 2500 Euro für eine Reise nach Jerusalem zu bekommen, zu den Wurzeln seiner Religion. Und das Fazit darunter ist, dann tun Sie es nicht, weil wenn der religiöse Stätten aufsucht, trifft ihn mit Sicherheit der Blitz.
Luther, ich bin ja selbst Opfer eines betrügerischen Verlegers geworden.
Oh nee.
Ja, und da habe ich gedacht, ich alter Hase, umgeben von Kriminalisten, falle nicht mehr auf solche Verleger rein. Aber er ist auch kein richtiger Verleger, ist auch kein Kollege, es ist ein Ganove. Aber ich habe Anzeige gemacht, ich war bei der Kripo. Die Kripo hat gesagt, Herr Kirschlager, völlig klarer Fall, das ist Betrug und so weiter und so fort. Aber glauben Sie mir, die Staatsanwaltschaft wird Ihnen nach 2 Monaten Briefschreiben wegen Belanglosigkeit eingestellt, weil die 2000 Euro, die da 10 Schriftsteller da durch den Wind geschossen haben, sind vorbei. Wie ist das? Du hast ja nur einige festgenommen, aber wir wissen, die Polizei hat natürlich mit schwereren Jungs zu tun, mit richtigen Mafia und mit allem Möglichen. Wie sieht das jetzt rechtlich aus? Also hat man da, sollte man wirklich immer wieder die Polizei rufen oder was empfiehlst du jetzt?
Also ich sage grundsätzlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Opfer einer Straftat geworden bin, gehen Sie zur Polizei, Klammer auf, schütten Sie die zu mit den Anzeigen, Klammer zu. Weil wenn es nicht angezeigt wird, erfolgt bei den Tätern überhaupt keine Reaktion darauf. Wenn wir davon absehen, dass ein großer Teil dieser Anzeigen wegen Geringfügigkeit eingestellt werden. Tatsächlich müsste nicht drinstehen wegen Geringfügigkeit, sondern wir mussten diese Verfahren leider einstellen, weil wir absolut keine Leute haben, das alles zu bearbeiten. Aber das ist zu lang und das klingt auch nicht so offiziell. Deshalb passieren solche Dinge manchmal so in dieser Art und Weise. Aber sag mal, wie viele Minuten haben wir noch? Ist die halbe Stunde schon vorbei?
Wie viele Minuten haben wir noch? Ich bin
5 Minuten haben wir noch.
Ja. Also ich will, Eigenschutz ich will mal, ist ja auch immer so ein Thema.
Ja.
Wenn da jetzt jemand liegt auf der Straße, du bist im Urlaub
helfen.
Erfurt, eine junge Frau sagte mir im Sportclub, oh, da lag einer auf der Straße, ich bin angehalten. Also und da bin ich ausgestiegen und habe geguckt, ist das clever gewesen oder?
Ja, also dieses Nichthelfen ist ja auch eine Straftat, eine unterlassene Hilfeleistung. Da ist man immer so im Zwiespalt. Also der Klassiker ist ja, Sie fahren irgendwo draußen einen Unfall, da liegt dann ein Auto drin und dann hängt da einer so an der Straße. Ist oft genug passiert, dass das wirklich Ausgangspunkt einer Raubstraftat war. Aber im Verhältnis zu dem, wie es tatsächlich gewesen ist, ist es nur so ein Stückchen von den Handlungsweisen. Ich sage ganz einfach, fahren Sie weiter, halten Sie in gebührenden Abstand an. Jeder hat ein Handy mit bei. Rufen Sie von da aus die Polizei, sagen Sie, was da los ist. Beobachten Sie nach Möglichkeit diesen Ort noch mit. Und wenn sich da wirklich jemand nähern sollte, nichts wie weg, weil wenn es Ihnen ans Leben geht, das geht nur einmal und dann ist es vorbei. Also da soll man eine gesunde Portion Misstrauen wieder haben.
Zum Schluss noch eine Frage, Lothar. Deine Täter sind Gauner und Ganoven, es sind ja keine Mörder.
Ey, dafür, also bei mir fließt kein Blut in diesen. Ja. Sie können das abends zum Schlafen ein. Ja, also wer so einer ist, Krimi-Fan, und das, der wird Entzugserscheinungen haben, wenn er mein Buch liest, weil kein Blut. Aber Sie können das gerne nehmen, so abends vorm Einschlafen, 3 Geschichten, 4 Geschichten.
Aber das ist dann auch die andere Verbrechertype, also der Gauner, der mordet jetzt nicht. Der ist nicht der Einbrecher, der im schlimmsten Fall, wenn jetzt ein älteres Bärchen überfallen wird, Einbruch und wird dann totgeschlagen.
Wenn man ihn, wenn man ihn den Weg versperrt oder sowas, dann mordet ein Einbrecher schon mal. Nee, der mordet ja nicht, der schlägt tot. Ich meine, für den es betrifft, ist das völlig egal, aber rein rechtlich macht das schon einen Unterschied.
Lothar, du bist jetzt außer Dienst.
Ja.
Du hast jetzt erfolgreich ein Buch geschrieben, wir haben die zweite Auflage.
Ja.
Wir machen demnächst wieder ein kleines Buch zusammen. Und Lothar Schirmer, Heinz Thiers, demnächst auf einer Lesereise.
Genau.
Er selber liest oft in Mitteldeutschland. Vielleicht auch mal wieder im Fernsehen hier und da.
Nee. Also Fernsehen ist, ich war ja nun sehr präsent im Fernsehen die ganze Zeit. Aber ich habe festgestellt, der MDR, der holt mich jetzt nicht mehr so oft, weil das wird ihm zu teuer. Nee, ich muss das ja, zu teuer deshalb, weil die brauchen von Jahr zu Jahr mehr Schminke, um die Falten wegzuholen. Und das geht ins Geld. Aber dann nicht so im Fernsehen, aber bei Lesungen. Du, ich weiß, du hast immer gerne das letzte Wort, aber ich möchte mal die Gelegenheit, dieses Podium hier nutzen, um eine Botschaft rüberzubringen. Wir sind ja, wenn wir so in der Zeitung lesen, was mit Tätern passiert, da hat ein Raubüberfall begangen. 2 jetzt in Berlin, die haben ein Auto angefahren, 2 Polizisten schwer verletzt. Die Polizisten liegen im Krankenhaus, aber die Täter sind schon wieder zu Hause, weil es ist immer schwierig, richtig zu entscheiden. Und haben Sie manchmal Verständnis bitte für unsere Richter? Und damit Sie wissen, wie schwierig das ist, gebe ich Ihnen mal eine Denkaufgabe mit auf den Weg. Es hat zwar nichts zu tun mit dem Strafgesetzbuch, aber mit dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das einem jedem Recht geschehe, verordnet schon das BGB. Zitat. Ein Schuldner hat in Schadensfällen den Zustand wiederherzustellen, der alsdann würde noch bestehen, wenn was geschehen, nicht geschehen. Das ist gerecht, das ist ganz klar. Man stellt das her, was vorher war. Man behebt den Schaden kurzerhand. Doch klärt mir diesen Tatbestand.
Ein Radfahrer, der es eilig hat, durchquert die Straßen einer Stadt, er achtet nicht des Wegs genau und fährt so gegen eine Frau, die sich im Zustande befindet, der Hoffnung auf ein Kind begründet. Der Anprall und der jähe Schreck nahm ihr die Kindeshoffnung weg. Hat nun, so lautet meine Frage, der Radfahrer im Fall der Klage, die auf Ersatz des Schadens geht, so wie es im Gesetzbuch steht, als Schuldner in Schadensfällen den alten Zustand herzustellen. Viel Spaß noch auf der Messe.
Jawohl. Tschüss, Lothar, ich danke dir. Und wir sehen uns demnächst irgendwann bei einer Lösung.
Na klar.
Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Bleiben Sie sicher.
Bleiben Sie wachsam.
Beide funktionieren, aber es gibt kein drittes fürs Publikum.
Nee, das entweder wiederholen wir das oder wir halten das Ding, wenn die vorne sitzen, hin.
Einfach beide hoch.
Warte, ich gehe mal gerade hören. Vielleicht müssen wir den Nasalen noch ausdrehen.
1-2, Sprechprobe. Der eckige Fuchs kotzt in den Cottbuser Postkutschkasten.
Kannst ein bisschen 6 oder 8 Kilo oben wegnehmen noch, das Näseln zu.
Warte mal, wie hast du die Mittelfrequenzen?
Ich habe hier gar nicht
mit dem mal hier hin. Bin ich das?
Ja. Also welche Nummer steht hier drauf?
2.
Dann nicht.
Dann ist es dann bin ich der 6.
Hört man mich schon? Jetzt hört man mich.
Ja, du klingst auch wie du und ich bin laut genug. So können wir es lassen. Danke.
Klinge furchtbar hoch, oder? Gar nicht so? Ich finde, ich klinge wie eine Mickey Maus. Okay.
Sehr gerne, ja. Die Gläser sind benutzt, die da stehen.
Ja, das ist immer gar nicht so zu. Nee, die sind auch benutzt. Ach. Die umgedrehten sind.
Dann lasse ich dich das.
Ja, dann ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Friederike Wese vom Moses Verlag und ich habe die große Freude, euch und Ihnen die Black Stories Autoren Corinna Harder und Jens Schumacher anzukündigen, die jetzt hier gleich ihre neueste Edition Daily Disasters mit euch, mit Ihnen rätseln werden. Ich wünsche ganz viel Spaß. Hinterher stehen natürlich die beiden auch am Signiertisch noch für Fragen und Autogramme
Fragen.
zur Verfügung. Also ganz viel Spaß.
Danke. Ja, so. Wollt ihr noch ein bisschen näher rankommen vielleicht?
Da sind liebes so viele Messepublikum, liebe Freunde von Black Stories, ihr dürft gerne noch ein bisschen bei uns beikommen, weil dann hören wir euch auch besser. Wer von euch weiß denn schon, um was es geht bei den Black Stories? Wer hat denn schon mal Black Stories gesehen oder gespielt oder davon gehört?
Super.
Oder? Sehr gut, ihr habt alle unsere Häuser aus purem Gold mitfinanziert. Für die, die noch nie Black Stories gespielt haben, erklären wir euch ganz kurz, wie das funktioniert. Black Stories sind keine Bücher, trotzdem dürfen wir hier auf der Buchmesse sein, sondern kurze Rätselgeschichten in Spielkartenform. So sehen die aus. Corinna und ich haben gerade eine brandneue Edition geschrieben, die heißt die Daily Disasters Edition. Worum es geht, dazu gleich. Aber wie funktioniert's?
Ja, jede Karte logischerweise hat immer ein...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.